Christus muss die Mitte bleiben. Mit dieser Überschrift ist in meiner Bibel ein Abschnitt überschrieben, ein Abschnitt aus dem Kolosserbrief, aus dem ich auch den heutigen Predigttext genommen habe. Und dieser Satz hat mich so richtig angesprungen. Ich habe ihn gelesen und ich wusste einfach, der stimmt. Ich kann ihm uneingeschränkt zustimmen, aber ich komme gleichzeitig doch ein bisschen ins Nachdenken darüber, wer oder was denn in der Mitte meines Lebens steht. Vielleicht geht es euch ähnlich, wenn ihr diesen Satz hört. Christus muss die Mitte bleiben. Ja, eigentlich müsste er das schon sein. Aber wie sieht es denn in unserem Leben aus? Ich habe den Eindruck, dass seit längerer Zeit sich immer mehr andere Dinge in die Mitte unseres Lebens drängen, unsere Aufmerksamkeit besetzen und dass Gott doch ein bisschen weniger Platz bekommen hat. Da hatten wir erst diese Pandemie. Die hat unser aller Leben maßgeblich verändert. Sie hat gewaltige Umwälzungen in der Gesellschaft mit sich gebracht. Viele Auswirkungen dauern bis heute an. Danach kam der Krieg in unsere Nähe und er ist immer noch da. Keiner weiß, wie es weitergehen wird. Die geopolitischen Veränderungen, die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen mancher Verantwortungsträger lassen einem die Haare zu Berge stehen. Was kommt als nächstes? Wir haben keine Ahnung. Und leicht verstricken wir uns in irgendwelche Mutmaßungen, wir machen uns Sorgen und grübeln. Aber die Zeit vergeht so schnell und über allen Sorgen, allen Fragen und vielleicht auch einer aufkeimenden Unsicherheit über die Zukunft und den Bemühungen, das Leben auf die Reihe zu bekommen, wurde es auf einmal wieder Ostern. Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu. Die Tage, die für viele nur noch ein paar schöne, freie Tage sind, die wahre Bedeutung für Ostern scheint auch immer mehr in den Hintergrund gedrängt zu werden. Obwohl wir ja gerade wegen all unserer Herausforderungen und Umstände Ostern umso mehr brauchen. Die Hoffnung, die von diesem Fest ausgeht, die Rettung, die Jesus für uns erkauft hat. Ich habe ein Interview mit einem Soziologen gelesen, der sich mit der Frage beschäftigt hat, wie sich Krisen auf das Glaubensleben der Menschen auswirken. Und er hat sich auch damit beschäftigt, ob dieser Satz noch stimmt, Not lehrt beten. Seine Aussage war, dass das alles an Berechtigung verloren hat. Es gibt natürlich noch Menschen, für die Jesus im Mittelpunkt des Lebens steht. Ihr Glaube ist fest und sie erleben ihn als Halt in schweren Zeiten. Aber dann gibt es auch ganz sehr viele, die nur aus Tradition in die Kirche gegangen sind, so hin und wieder. Und die haben in Krisenzeiten erlebt, dass sie das eigentlich auch nicht mehr brauchen. Und der Rest, der glaubt sowieso nicht. Krisenzeiten führen also heutzutage nicht mehr automatisch dazu, dass sich Menschen vermehrt Gott zuwenden, sondern eher anderen spirituellen Kräften oder der Wissenschaft oder ihren eigenen Kräften und Fähigkeiten. Manchmal wecken Krisen ungeahnte Kräfte und sie bringen neue kreative Ideen hervor. Das ist gut und es hat uns als Menschheit auch schon oft weitergebracht. Wir haben so manches geschafft und es wäre falsch, die Hände in den Schoß zu legen und einfach abzuwarten, was als nächstes passieren wird. Engagement für Menschen in Not, für die Schöpfung ist gut und wichtig, auch wenn wir die Welt damit nicht retten werden, denn die ist schon gerettet. Aber es wird noch bis zur Vollendung, bis Jesus wiederkommt, ein bisschen dauern. Gott hat uns aber einen Auftrag gegeben. Wir sollen uns um die Erde kümmern und den Menschen seine Liebe näher bringen. Diesem Auftrag dürfen wir treu bleiben und sein Licht in diese Welt tragen. Denn diese Welt braucht gerade angesichts der globalen Herausforderungen und auch der nationalen einen Gegenpol. Sie braucht etwas, was sich gegen die wachsende Dunkelheit stellt. Wir sollen und dürfen uns also auch weiterhin einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit, für Bewahrung der Schöpfung und menschenwürdige Bedingungen für alle. Aber trotz allem sollte uns bewusst sein, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als das alles. Etwas, was wir aus eigenen Anstrengungen heraus, aus eigener Kraft heraus nicht bewältigen können. Und das ist die Rettung aus unserem Grundproblem, der Hauptursache für das viele Leid in dieser Welt. nämlich unsere Schuld und Sünde, unser Versagen in vielerlei Hinsicht. Das mag sich oft kaum jemand eingestehen. Wir sind Weltmeister darin, unsere Fehler zu erklären oder auf andere zu schieben oder zu entschuldigen. Und am liebsten würden wir uns ja auch gerne selber eine weiße Weste basteln. Nach außen hin funktioniert das oft auch gut. Aber innen drin, da ändert sich durch unsere Anstrengungen nichts. Wir brauchen Hilfe. Hilfe von außen. Und genau deshalb gibt es Ostern. Die Lösung für unser Grundproblem. Die Lösung heißt Jesus Christus, Gottes Sohn. Jesus hat für uns am Kreuz bezahlt, für unsere Schuld. Es hat ihn alles gekostet. Aber wir waren und sind es ihm wert. Er wusste, dass wir ohne ihn verloren sein werden. Und daran erinnert uns auch unser heutiger Predigttext aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 13 bis 15. Da schreibt Paulus an die Kolosser: Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten, das heißt, in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt. Und das alles in und durch Christus. Einst wart ihr tot, in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Das schreibt Paulus einer kleinen Gemeinde ins Stammbuch. Einer kleinen Gemeinde in Kolosse, von der wir gar nicht so sehr viel wissen. Kolosse wurde 60 oder 61 nach Christus durch ein schweres Erdbeben zerstört und nie mehr ausgegraben. Angeblich verirren sich nur wirklich Bibelinteressierte in diese Gegend der heutigen Westtürkei. Aber wir wissen aus außerbiblischen Quellen, dass Kolosse durch die politische Macht Roms geprägt war und auch durch den Hellenismus. Der Kaiserkult stand hoch im Kurs und es gab viele Götter, die dort verehrt wurden. Syrische Herrscher hatten Menschen umgesiedelt und deshalb gab es dort auch viele Juden. Wahrscheinlich wurde die Gemeinde so um das Jahr 50 nach Christus durch Epaphras gegründet. Der war ein Mitarbeiter von Paulus. Wir können davon ausgehen, dass er sich durch die Missionstätigkeit des Paulus bekehrt hat. Zu den Mitgliedern der Gemeinde zählten Menschen, die wir aus dem Brief an Philemon kennen, nämlich Philemon selber, Onesimus, Archippus und Apphia. Diese und alle anderen Menschen in der Gemeinde lagen Paulus am Herzen. Er kümmerte sich um sie. Er schrieb ihnen, denn er konnte sie nicht selber besuchen, er saß im Gefängnis. Aber trotz seiner misslichen Lage hatte Paulus immer noch Kraft und Motivation, sich um die Gemeinde zu kümmern, sie eindringlich zu erinnern, was Jesus für sie getan hat, sie aufzurufen, an ihm und seiner Botschaft festzuhalten, damit Christus die Mitte bleibe. Die junge Gemeinde brauchte diese Ermahnung und die Erinnerung, weil sie schon wenige Jahre nach ihrer Gründung mit einer Irrlehre konfrontiert waren. Es traten Menschen auf, die geistliche Mächte als Engel verehrten. Und sie forderten die junge Gemeinde auf, sich doch wieder an bestimmte heilige Tage oder heilige Zeiten zu halten und gewisse Sachen nicht zu essen oder zu trinken. Und es ging immer mal wieder um die jüdische Beschneidung. Eigentlich alles Dinge, die die jungen Nachfolger hinter sich gelassen hatten, sollte man meinen. Hinter dieser Irrlehre steckte der Wunsch nach Reinheit und Heiligung, verbunden mit der alten Sehnsucht des Menschen, das selber in die Hand zu nehmen. Sünde und Schuld mit der Hilfe von Engeln oder Mächten, die man mit Ritualen irgendwie beeinflussen kann, aus eigener Kraft zu beseitigen oder mit guten Taten als Mittel zum Zweck. Das hörte sich so verlockend an und das ist es bis heute. Wenn wir uns ein wenig bei all den spirituellen Angeboten ansehen, die uns heutzutage zur Verfügung stehen, dann werden wir feststellen, dass das im Prinzip nichts anderes ist als die Irrlehren der damaligen Zeit. Und manches klingt auch für heutige Christen verlockend, so als ob man das mit dem christlichen Glauben irgendwie verbinden könnte. Um dann vor Gott unschuldig und rein dazustehen, als veränderte Menschen. Die Grundsehnsucht nach Erneuerung und nach positiver Veränderung ist ja an sich nichts Schlechtes. Und das will Paulus auch nicht schlecht reden. Aber er sieht die Gefahr für die junge Gemeinde, sich von Christus zu entfernen, wenn sie versucht, ihre Heiligung selber in die Hand zu nehmen. Und deshalb wird er so radikal in seinen Ermahnungen. Ihr wart tot, sagt er, in ein Leben voller Schuld verstrickt. Und das sind keine netten Worte. Das ist eine deutliche Ansage. Aber nur so kann Paulus auch seine Leser aufrütteln. Er möchte ihnen klar machen, dass sie gerade dabei sind, Christus als ihre Mitte zu verlieren. Und deshalb erinnert er die Kolosser daran, wie ihr Leben früher aussah. Damals waren sie nämlich tot, was hier eine bildhafte Sprache ist für Menschen, die nicht im Bund mit Gott stehen. Sie führten ein Leben, das nicht den Vorstellungen Gottes entsprach und deshalb waren sie nach dem Sprachgebrauch des Paulus eben tot. Aber das war einmal, das ist Vergangenheit, endgültig vorbei. Denn etwas hat sich in ihrem Leben verändert. Jemand hat sie verändert. Und dieser jemand heißt Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ihn haben die Kolosser als ihren Herrn angenommen. Sie haben ihre Schuld eingesehen, um Vergebung gebeten. Jesus hat sie ihnen gerne gegeben, denn er nimmt jeden an, der zu ihm kommt. Und so haben die Kolosser eine radikale Wendung ihres Lebens erfahren, einen Herrschaftswechsel vollzogen. Raus aus dem Sumpf der Schuld und der Sünde, den vergeblichen Versuchen, sich durch gute Taten oder die Einhaltung von irgendwelchen Regeln und Vorschriften ein reines Leben zu schaffen. Hin zu einem Leben unter der Herrschaft Jesu. Zu einem Leben, das ihnen geschenkt wird. Ein Leben voller Liebe und Annahme, Wertschätzung. Reingewaschen von allem, was trennend zwischen ihnen und Gott stand. Frei von allem alten Ballast. Und verbunden mit der berechtigten Hoffnung auf ewiges Leben in Gottes Herrlichkeit. Die Rettung ist da, denn Gott hat durch Christus alles vollbracht. Es braucht keine Ergänzung mehr, weder damals noch heute. Wir Christen des 21. Jahrhunderts sind genauso herausgefordert wie unsere Geschwister damals in Kolosse. Vielleicht sogar noch mehr, weil unsere Welt ja viel größer und weiter geworden ist. Wir sind viel mehr Einflüssen ausgesetzt, mehr Tendenzen und Meinungen. Der Kolosserbrief mag noch so alt sein, er ist auch für uns geschrieben. Auch wir brauchen Ermahnung und Erinnerung, damit wir auf Gottes Weg bleiben und uns nicht verwirren lassen. Es mag gut sein, dass keiner von uns irgendwelche Berührungspunkte mit Engeln oder Mächten hat und dass uns Irrlehren vollkommen fremd sind. Aber es gibt so viele andere Dinge, die unser Denken besetzen, die unsere Zeit rauben und sich in die Mitte unseres Lebens setzen wollen. Meldungen, die uns jeden Tag von den Medien frei Haus geliefert werden, die einen selten fröhlich stimmen, sondern oftmals eher verstimmen. Aufrufe, die uns dazu bringen sollen, unsere Kraft und manchmal auch unser Geld für die Rettung der Welt einzusetzen oder zur Selbstoptimierung, für eine bessere, gesunde Ernährung, mit der wir nebenbei auch noch das Klima retten. Bei manchen nimmt das manchmal religionshafte Züge an. Aber nochmal, damit keine falschen Vorstellungen hier irgendwie aufkommen, wir sind von Gott in diese Welt gestellt worden, um sie zu bewahren und zu bebauen. Und das ist wichtig für uns und unsere Nachkommen. Dennoch wissen wir ja, wo die Reise dieser Welt hingeht. Irgendwann wird all das, was wir jetzt hier sehen, keinen Bestand mehr haben, weil Gott alles neu machen wird. Was dann bleibt, was wirklich dann von Bedeutung ist, ist unser Verhältnis und unsere Einstellung zu Jesus. Ist er unser Retter und Erlöser? Haben wir sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung für uns angenommen oder nicht? Das wird die alles entscheidende Frage sein. Und sie wird über Leben und Tod entscheiden. Wählen wir das Leben, wählen wir Jesus. Folgen wir ihm nach, sodass auch unsere Schuld vergeben, auch unser Schuldschein ans Kreuz genagelt und für immer beseitigt wird. Denn es ist alles vollbracht. Wir können neu durchstarten, befreit in ein anderes Leben aufbrechen. Unsere Schwiegertochter arbeitet in der Schuldnerberatung und manchmal erzählt sie ein bisschen von ihren Klienten. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, wie die in Schwierigkeiten geraten sind. Tragische Ereignisse, Fehlentscheidungen, manchmal leider auch einfach Dummheit. Aber immer wieder sind es Geschichten von Menschen, die jahrelang versucht haben, aus eigener Kraft ihre Schulden loszuwerden. Bis sie irgendwann eingesehen haben, dass sie es nicht schaffen und dass sie Hilfe brauchen von einem Profi. Und dann kommen sie in die Beratung, die ihnen versucht zu helfen, damit ein neues Leben möglich ist. Für mich ist das irgendwie ein Bild dafür, wie wir Menschen oft jahrelang versuchen, ohne die Hilfe eines Profis auszukommen, der alleine unser Leben neu machen kann, der alleine die Macht und Kraft hat, aus verirrten Schafen Kinder Gottes zu machen. Dabei brauchen wir diesen Profi, Jesus, so dringend. Und trotzdem schieben wir ihn oft beiseite, setzen andere Prioritäten, versuchen auch immer mal wieder auf anderen Wegen uns zu entschulden, zum besseren Umgang mit unseren Mitmenschen oder der Umwelt zu kommen. Manchmal stehen wir sogar in dieser alten Tendenz, uns durch gute Taten vor Gott und unseren Mitmenschen auch gut dastehen zu lassen. Ich bin davon überzeugt, dass dahinter Mächte und Gewalten stehen, die uns von Jesus wegziehen wollen. Aber auf die Frage des Menschen nach Vergebung, nach Heiligung und Rettung gibt es eben nur eine Antwort: Christus. Und zwar nur ihn. Ihm hat Gott für uns die Strafe auferlegt. Unser Schuldschein wurde am Kreuz von Gott vollständig und restlos getilgt. Und daran kann keine Macht dieser Welt irgendetwas ändern. Wir sind befreit. Und Jesus hat ja gesagt: Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und wir können uns auf sein Wort verlassen. Ist das alles nicht Grund genug, um für uns zu sagen, Christus muss die Mitte bleiben? In allem Chaos, das teilweise um uns herrscht, im Alltagstrott, den persönlichen Schwierigkeiten in unserem Leben. Genau da brauchen wir diesen Anker in der Zeit, wie es in einem Lied heißt, diesen Fixpunkt, der uns treu zur Seite steht und durch dick und dünn mit uns geht. Deshalb noch einmal, Christus muss die Mitte bleiben. Mit diesem Satz hat die Predigt begonnen und mit diesem Satz soll sie auch enden. Vielleicht vergesst ihr nachher alles, was ihr gehört habt, aber nehmt bitte diesen einen Satz mit in eure Woche. Denn wenn Christus unsere Mitte ist, dann verlieren wir nicht aus den Augen, dass seine Herrschaft für uns unvergleichlichen Segen bedeutet, nämlich Vergebung unserer Schuld und ewiges Leben. Ein Ort, an dem wir zu Hause sein können und so wie wir sind, Annahme und Liebe und Wertschätzung erfahren. Das zu wissen ist besonders in herausfordernden Zeiten notwendig, wo alles andere sich in die Mitte unseres Lebens drängen will, uns verunsichern und ängstigen will. Ja, es kann einem manchmal wirklich schon Angst und Bange werden bei all dem, was so auf uns einstürzt. Aber an der Seite des Siegers auf Golgatha gehören wir zu den Gewinnern. Und daher gilt, Christus muss die Mitte bleiben. Amen.